Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns verabredungsgemäß heute wieder zu einer Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung getroffen und haben beraten. Wie sieht die Lage heute aus? Wenn ich das noch mal kurz rekapitulieren kann, dann können wir sagen, wir haben heute eine Inzidenz von 68 Infektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Als wir das letzte Mal, abgesehen vom Impfgipfel, als letzte Mal eine solche Konferenz hatten, war das am 25. Januar und dort war die Inzidenz 111. Das heißt, wir haben eine deutliche Differenz von 43 minus 43 in etwa 16 Tagen. Und das zeigt, dass die 50-Inzidenz, die ja für uns schon eine gewisse Bedeutung hat, durchaus in Reicht- oder Sichtweite ist. Damals gab es 4 Landkreise, die unter 50 Inzidenz hatten. Heute sind es alleine 45 Landkreise unter 35 und deutlich über 100 Landkreise unter 50. Wir haben zwar ein verlangsamtes Tempo des Runtergehens, aber wir gehen beständig runter bisher. Die Zahl der Intensivbetten, die belegt ist, ist immer noch 800 mehr als im Maximum des Frühjahrs, aber immerhin 2000 weniger als im Ende Dezember, Anfang Januar. Und wenn wir uns diese Entwicklung angucken, könnte man sehr zufrieden sein. Wir können auch sehr zufrieden sein. Ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern danken, die das durch ihr Verhalten, gerade auch im privaten Bereich, aber auch durch viel Homeoffice, durch weniger Reisen ermöglicht haben. Denen gebührt unser Dank und es zeigt sich, dass die verhängten Maßnahmen, die ja oft sehr strikt, oft sehr hart, oft sehr mühselig sind, doch ihre Wirkung zeigen. Heute wollten wir nun diskutieren, wie es weitergeht und wir müssen leider dies im Lichte einer Entwicklung tun, die wir alle im vergangenen Jahr noch nicht voraussehen konnten, nämlich der Entwicklung einer oder verschiedener Mutationen des Virus. Wir haben den ersten Bericht über diese veränderten Viren bekommen durch Sequenzierungen, die in Deutschland im Ende Januar durchgeführt wurden. Damals ist ein Prozentsatz von 5,7% der britischen Variante im Wesentlichen und weniger Fälle der südafrikanischen Variante uns vorgestellt worden. Wir wissen, dass diese Mutation also jetzt eine Realität ist und damit wird sie zunehmen. Die Frage ist, wie schnell nimmt sie zu? Und wir wissen, dass unser R-Faktor nicht unter 0,7 liegt. Er liegt meistens bei 0,8, 0,85. Wenn diese Variante um 0,3 aggressiver ist, dann würde unser Reproduktionswert wieder bei über 1 liegen. Das heißt, wir würden sehr schnell im exponentiellen Wachstum sein. Deshalb ist da eine dritte Welle angelegt, die wir bekämpfen müssen. Und die können wir nur bekämpfen, wenn wir in den Inzidenzzahlen wirklich runterkommen, wenn die Gesundheitsämter wieder die Kontrolle über das Virus bekommen, in dem Sinne, dass sie die Kontakte nachverfolgen können, dann können wir auch bei Lockerungsschritten die Inzidenz weiter senken. Und das ist ja das, was wir wollen. Und deshalb ist es die Zeitspanne zwischen jetzt und Mitte März, wo uns die Experten sagen, dass die mutierten Viren die Oberhand gewinnen könnten über das bisherige Virus. Diese Zeitspanne ist so existenziell, dass wir da weiter unsere Inzidenzen senken und deshalb müssen wir auch sehr vorsichtig sein. Neben der Kontaktnachverfolgung für die Gesundheitsämter spielen hier übrigens auch die erweiterten Testmöglichkeiten eine Rolle, denn wir haben natürlich ganz anders als im Frühjahr inzwischen durch die Schnelltests und vielleicht bald auch durch die Selbsttests Möglichkeiten der Überwachung, die wir sonst nicht hatten. Wir wollen alles tun, damit wir nicht in eine Wellenbewegung hoch und runter auf und zu kommen, sondern indem wir vorsichtig unsere Öffnungen und Lockerungen machen, immer unter der Maßgabe, dass wir beobachten müssen, welcher Schritt hat welche Auswirkung und was bedeutet das dann für die Entwicklung der Fallzahlen. Wir haben heute noch einmal deutlich gemacht, dass bestimmte Maßnahmen erhalten bleiben, die Kontaktbeschränkungen, nicht notwendige private und Reisen und Besuche sollen unterlassen werden und die Aufforderung zum Homeoffice, die ja auch bis zum 15. März gilt, vorerst, die soll sehr ernst genommen werden. Wir wissen, dass Bildung Priorität hat, das haben wir alle immer wieder gesagt. Und deshalb sind die Bereiche von Kita und Schule von äußerster Bedeutung. Ich habe bestimmte eigene Vorstellungen gehabt über das Öffnen von Kindertagesstellen, Tagesstätten und auch Schulen, die eher auf eine Öffnung um den 1. März, also zum 1. März gingen, weil ich glaube, dass wir dieses Datum sehr voraussehbar anpeilen können für eine Inzidenz von 50. Aber ich weiß auch, dass wir in einem föderalen Staat leben und der Föderalismus ist unter dem Strich die beste oder die bessere Ordnung als ein Zentralismus. Davon bin ich zutiefst überzeugt, selbst wenn es manchmal etwas mühsam ist. Und es gibt ganz, ganz eindeutige und tief verankerte Länderzuständigkeiten. Das sind Schule und Kita. Und da ist es ganz einfach nicht möglich, dass ich als Bundeskanzlerin mich so durchsetzen kann, als hätte ich da ein Vetorecht, wie das zum Beispiel in der Europäischen Union bei Einstimmigkeit möglich ist. Und deshalb haben wir gesagt, die Kultushoheit zählt hier und die Länder werden das in eigener Verantwortung und sicherlich dann auch noch dargestellt durch die Ländervertreter entscheiden. Wir liegen da gar nicht so weit auseinander. Für mich ist nur diese Inzidenz von 50 als ein Leitfaden sehr wichtig. Und da wir sonst ein großes, hohes Maß an Einigkeit haben, haben wir diese Beschlüsse jetzt auch so gemeinsam gefasst, wie sie hier niedergelegt sind. Wir haben uns entschieden, dass Friseure zum 1. März öffnen werden, eben gerade weil zu diesem Tag dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit eine 50er-Inzidenz deutschlandweit zu erreichen ist. Wir haben dann darüber gesprochen, wie sehen denn nächste Öffnungsschritte aus? Und bei diesen nächsten Öffnungsschritten ist ja sehr wichtig, dass wir Perspektiven aufzeigen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer damit leben müssen, dass wir die Zukunft nicht voraussagen können. Und deshalb haben wir gesagt, aus heutiger Perspektive, insbesondere vor dem Hintergrund der Unsicherheit bezüglich der Verbreitung von Virusmutanten, kann der nächste Öffnungsschritt bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner durch die Länder erfolgen. Dieser nächste Öffnungsschritt soll die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter umfassen. Dazu die Öffnung von Museen und Galerien sowie die Öffnung der noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe. Es müssen dann natürlich, wenn das länderweit gemacht wird, mit den Nachbarländern auch entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, dass es nicht zu einem Einkaufstourismus kommt. Wir werden dann für die weiteren Bereiche, die wir hier auch nennen, nämlich Kontaktbeschränkungen im persönlichen Bereich, Kultur, Sport in Gruppen, Freizeit, Gastronomie und Hotelgewerbe Schritt für Schritt weitere Öffnungsschritte vereinbaren. Aber dieser erste größere Schritt nach Schule und Friseuren ist dann einer, den wir bei einer konstanten, stabilen Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen gehen. Und ich glaube, das ist etwas, woran auch jeder orientieren kann. Manche sagen, das ist ja ein so niedriger Wert, kann man den erreichen. Und darauf will ich nochmal auf meine Eingangsbemerkung hinweisen. Wir haben in den vergangenen Tagen, der 25. Januar ist nicht ewig her, 43 Punkte Inzidenz sind wir runtergegangen. Von 50 auf 35 sind es 15 Punkte. Das heißt, bei einem weiteren sinkenden Verlauf, das heißt natürlich, wir müssen alle anderen Restriktionen auch einhalten, kann man das durchaus erreichen und das ist in einer Reichweite. Wir haben dann über das Impfen gesprochen, über die weitere Unterstützung der alten Pflegeheime und andere Punkte, die will ich jetzt nicht einzeln ausführen, die sind in unserem Beschluss dargestellt. Ich will nur noch einmal darauf hinweisen, dass heute der Bundeswirtschaftsminister eine Ankündigung machen konnte, die sehnlichst und dringendst erwartet wurde, nämlich zu den Überbrückungshilfen 3. Seit heute Mittag oder Nachmittag können diese online beantragt werden. Damit wurde auch der Zeitplan, der immer in Aussicht gestellt wurde, eingehalten. Die Antragsteller werden innerhalb weniger Tage, er legt sich fest, spätestens bis zum 15. Februar in einem automatisierten Verfahren großzügige Abschlagszahlungen in Höhe von bis zu 400.000 Euro erhalten, 100.000 pro Monat. Und die endgültigen Bescheide erfolgen dann durch die Länder ab dem Monat März. Ich glaube, das ist für viele, die echte große Liquiditätsprobleme haben und natürlich auch Sonderopfer bringen, jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eine wichtige und sehnlichst erwartete Mitteilung, die wir heute machen können. Das von meiner Seite zu unseren heutigen Beschlüssen. Wir werden uns am 3. März wieder treffen und dann weitere Fragen natürlich besprechen und vor allen Dingen die Situation analysieren. Angesichts des zunehmenden Anteils der Mutationen wird man dann die Lage wieder bewerten müssen. Deshalb finde ich das Datum 3. März sehr gut. Das heißt, die von uns heute gefassten Beschlüsse gelten erstmal bis zum 7. März.
Herr Regierender Bürgermeister.
Ja, vielen Dank. Ich will gleich zu Anfang betonen, wie sehr ich mich darüber freue, dass der Weg, den wir vor einigen Wochen miteinander verabredet haben, so gut und so erfolgreich ist, dass wir jetzt sehen, wie die Zahlen bundesweit nach unten gehen und wie wichtig es auch war, diesen Weg zu verabreden. Denn all das, was wir jetzt erreichen konnten in den letzten Tagen, insbesondere wo die Zahlen ja nochmal bundesweit sehr deutlich nach unten gegangen sind, ist ja nicht von alleine gekommen. Und das muss man wirklich immer wieder sagen. Und ich weiß, wie es auch zu einzelnen Punkten Kritik gibt und wie man sich natürlich insgesamt wünscht, dass alles noch viel schneller geht und wir alle auch ein Stück weit Corona-müde sind und manche Themen auch nicht mehr hören können. Aber wir sehen, dass es nicht vergeblich war. An dem Berliner Beispiel sieht man es. Wir waren Anfang Dezember fast Hotspot. Wir waren fast bei einer 200er Inzidenz und sind heute nach RKI-Zahlen das Bundesland mit den niedrigsten Inzidenzen. Ist nicht von alleine gekommen. Noch einmal. Es sind die Beschlüsse, die an den richtigen Stellen nachjustiert haben. Es war ein besonderer politischer Weg, der da gegangen wurde und deswegen an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön, ein Weg, der von unglaublich vielen Menschen solidarisch mitgetragen wurde. Sonst hätten wir das nicht erreicht, weder in Berlin noch in einem anderen Bundesland. Und dieser Weg wiederum, so mühsam und so ermüdend er auch ist, hat vielen Menschen das Leben gerettet. Auch das darf man nie vergessen. Wir haben Tausende, die wegen dieses Weges und dieses Erfolges nicht in ein Krankenhaus mussten und nicht auf eine Intensivstation. Und auch da sehen wir inzwischen die Entlastung, wie ich finde, immer noch zu gering, aber auch da wieder heute das erste Mal seit Wochen in Berlin in unserer Corona-Ampel ein gelbes Signal für die Auslastung der Intensivbetten. Wochenlang stand dieses Signal auf Rot und auch das macht eine erfreuliche Tendenz deutlich. Und gerade vor diesem Hintergrund, über den ich mich so freue, finde ich so wichtig, was wir heute wieder miteinander verabredet haben. Nämlich zum einen, dass wir diesen Weg jetzt auch nicht aufgeben. Ich glaube, es wäre fatal, jetzt ein, zwei Wochen zu früh zu sagen, na nun haben wir es doch erreicht, jetzt sind wir doch durch. Und dann waren es vielleicht genau die ein, zwei Wochen, die uns zum Schluss fehlen, um ganz deutlich noch mal runterzukommen, noch viel deutlicher runterzukommen mit den Inzidenzen, noch viel mehr Entlastung zu haben auf den Intensivstationen, noch mehr Möglichkeiten zu haben, wieder im öffentlichen Gesundheitsdienst Inzidenzen auch nachzuverfolgen, Ausbruchsherde nachzuverfolgen und damit ja dann auch zu unterbinden. Jetzt kommt es wirklich gerade nach diesen schweren Wochen, finde ich, darauf an, genau diese Wochen jetzt auch noch durchzuhalten, damit wir dann wirklich sagen können, wir haben so viel erreicht, dass man wieder guten Gewissens ganz andere Schritte hin zu einer Normalität auch wieder sich vornehmen kann. Wir haben also, glaube ich, auch heute wieder das sehr besonnen miteinander formuliert, diesen Weg im Grundsatz weiterzugehen und tatsächlich einen Punkt herauszugreifen, der uns allen genauso am Herzen liegt wie das ganze Thema Gesundheitsschutz. Das ist nämlich die Situation der Kinder und Jugendlichen und wie geht es an den Schulen weiter. Eine ganz schwierige Abwägungsfrage, ganz, ganz schwierig da auch das gut auszubalancieren, was man sich vornehmen kann und wie weit man geht. Aber wir sehen eben auf der einen Seite, was beim Thema Gesundheitsschutz weiter passieren muss und wir sehen auf der anderen Seite, wie soziale Folgen auch sind, wenn Schulen, wenn Kindertagesstätten, Einrichtungen über Monate geschlossen sind. Und insofern war das allen Ländern sehr, sehr wichtig, auch ja auch da wieder ein Stück Perspektive zu bieten. Für die Kinder natürlich auch für die Eltern und nicht zuletzt auch für die Lehrerinnen und Lehrer auch wieder ein Stück Normalität und Planungssicherheit zu geben. Es ist sehr, wie ich finde, sehr, sehr gut auch wieder formuliert worden, dass wir natürlich im Moment über die Grundschulen reden. Wir reden, wenn wir sagen, wir wollen Präsenzbetrieb an den Schulen ermöglichen, reden wir nicht über das, was wir kennen von Anfang 2020, bevor wir uns mit der Pandemie auseinandersetzen mussten, sondern wir reden hier über ein schrittweises Hochfahren des Präsenzbetriebes, beginnend an den Grundschulen und dann auch wieder mit Wechselunterricht, mit Abstands- und Hygieneregeln, mit Luftfiltern und vor allen Dingen auch mit nochmal verstärktem Testeinsatz für die Lehrerinnen und Lehrer und, soweit das jetzt auch möglich ist, mit neuen Testverfahren, neuen Testmöglichkeiten und Kapazitäten natürlich auch für die Kinder. Wenn wir da jetzt in den nächsten Wochen eine Entlastung bekommen, dass die Selbsttests in anderem Umfang auch einzusetzen sind, auch viel ja, schonender einzusetzen sind, dass es nicht mehr diese unangenehmen Abstriche gibt bis tief in der Nase, sondern dass man auch anders aus dem vorderen Nasenbereich oder Rachenbereich den Abstrich nehmen kann, dann ist das natürlich auch etwas, womit man ja wiederum viel mehr Eltern und Kinder erreicht, um dann eben auch über diese Testmöglichkeiten noch mehr Sicherheit zu gewinnen. Wie ist eigentlich die Situation an den Schulen? Wie sind die Infektionsgeschehen? Wo kann man und muss man auch schnell reagieren? Wir konnten, glaube ich, guten Gewissens auch diesen Weg gehen, weil wir einerseits natürlich auch wissen, durch die Beratung der Wissenschaft, Schule kann man nicht außen vor lassen beim Infektionsgeschehen, das muss man mit betrachten. Natürlich gibt es auch Infektionsgeschehen an den Schulen oder ausgelöst von den Schulen oder den Kindern. Aber nach wie vor sagen uns auch alle Wissenschaftler, noch in der letzten Woche, es gibt keine besonderen Auffälligkeiten bei den Kindern und schon gar nicht bei den ganz Jungen. Und genau in dieser Abwägung, was müssen wir weiter tun, um unseren erfolgreichen Weg weiterzugehen und was müssen wir tun, um eben auch da jetzt aus sozialen Gründen ja auch, nicht nur aus bildungspolitischen, ein gutes Angebot zu machen an den Schulen. Aus diesen Abwägungsgründen sind wir jetzt eben zu dem Ergebnis gekommen, dass schon im Februar dann auch die Schulen, wie eben beschrieben, schrittweise öffnen können und einen Präsenzunterricht anbieten kann. Für Berlin kann ich sagen, wir werden das für den 22. Februar organisieren. Ich glaube, sehr viele Länder orientieren sich auch an dem 22. Ich will noch etwas sagen zu dem Thema Friseure. Das spielt hier eine große Rolle. Ich staune da über manche Debatte, wie groß die Rolle ist, die die Friseure spielen. Aber auch da wieder haben wir es uns nicht leicht gemacht, weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern es gab einfach vielfache Hinweise, dass das ähnlich zu betrachten ist wie eine podologische Versorgung. Dass für viele Menschen, die sich nicht selbst versorgen können und einfach sagen, ich lasse die Haare wachsen oder ich kümmere mich selbst, wird schon irgendwie gehen, dass viele Menschen einfach da auch aus die hygienischen Gründen Unterstützung brauchen, ähnlich wie bei der Fußpflege. Und deswegen haben wir gesagt, das ist nochmal ein besonderer Bereich, den greifen wir darüber hinaus eben auf und wollen da ermöglichen, dass ab dem 1. März wieder ein Betrieb angeboten werden kann. Natürlich immer, ich betone es immer wieder, auch wieder mit Regeln, Maske, Abstand, Hygiene, spielt alles nach wie vor eine Rolle. Und abschließend von mir, es ist sehr, sehr wichtig, aus Sicht vieler Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, dass wir jetzt doch mal deutlicher formuliert haben, wofür wir auch die nächsten Schritte gehen wollen, was das Ziel ist. Diese 35er-Inzidenz, die Bundeskanzlerin angesprochen hat, ist ein wichtiges Ziel, das zu erreichen ist. Es ist ein wichtiges Ziel in Bezug auf den Gesundheitsschutz, ist aber auch ein wichtiges Ziel, eben um wieder Normalität zurückzugewinnen. Und es soll eben ganz konkret bei so einer Inzidenz auch möglich sein, wieder den Einzelhandel zu öffnen, auch aus dem Kulturbereich, die Museen, die Galerien, auch nicht willkürlich rausgegriffen, die Museen. Wir wissen, man kann da auch sehr gut steuern. Über ein Online-Ticketverfahren, über ein Online-Anmeldeverfahren kann man sehr gut steuern und beobachten und kontrollieren, wie viele Menschen bewegen sich auf welchem Raum. Also aber auch wieder der Kultur ein Stück Perspektive zu ermöglichen, einen ersten Schritt hin zu einer Normalität. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist und dass wir darüber hinaus in einer Arbeitsgruppe Bund und Länder, der CDS und der Ministerpräsidenten, uns dann wiederum mit den noch weitergehenden Schritten beschäftigen. Zum nächsten Mal ist auch richtig. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, wir in Berlin, viele andere haben, Ministerpräsidenten haben doch auch Überlegungen, wie kann denn so ein Rahmenplan, so ein Stufenplan aussehen für die nächsten Monate und im Übrigen für beide Richtungen, für lockern und ermöglichen und auch einschränken. Und das jetzt auch ausgehend von dem, was wir jetzt heute beschlossen haben, von diesen konkreten Perspektiven und Zielen, davon ausgehend, das weiterzuentwickeln und aufzuschreiben, sind, glaube ich, auch wieder ganz wichtige nächste Schritte. Also insofern glaube ich, dass das heute auch wieder ein längerer Tag, als wir eigentlich dachten, aber doch ein sehr erfolgreicher und wichtiger Tag war, auch im Rahmen der Pandemiebekämpfung und auch um ein Stück Perspektive bieten zu können, wofür diese Anstrengungen auch tatsächlich nötig sind.
Herr Ministerpräsident.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, sind wir ehrlich, es ist leichter zuzumachen als zu öffnen. Zumachen erfordert Mut, öffnen erfordert Klugheit. Insofern ist der Prozess deutlich schwieriger zu gestalten und mit mehr Dingen zu beachten. Positiv ist, sehr positiv ist, dass alle Maßnahmen, die wir getroffen haben, wirken. Wir in Bayern haben die Zahlen der Infizierten um 90% gesenkt, um 90% seit dem Höhepunkt der Maßnahmen. Also das heißt, jeder, der zweifelt, ob die Maßnahmen einen Sinn hatten, der ist durch die Realität widerlegt. Das stimmt. Also es wirkt, es war nicht umsonst, all der Einsatz hat sich absolut gelohnt. Das ist das eine. Das zweite, es bleibt aber noch ein Weg. Weil es ist natürlich so, dass viele Menschen gestresst sind, müde sind, Existenzen sind betroffen. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass die Lage besser, aber die Stimmung schwieriger geworden ist. So kann man, glaube ich, die Situation in unserem Land beschreiben. Die Lage ist besser, aber die Stimmung ist schwieriger. Wie gehen wir jetzt damit um? Insbesondere deswegen, weil die einen sich Erleichterung wünschen, die anderen aber in großer Sorge sind. Wie geht es jetzt weiter? Die Bundeskanzlerin hat zu Recht die Situation der Mutation angesprochen. Das ist eine Variable, die wir derzeit nicht abschließend beurteilen können. Wir wissen nur, sie ist da. Wir wissen, sie wird stärker. Wir spüren, dass sie sich beginnt, auch durchzusetzen und dominanter zu werden, die eine höhere Ansteckungsverhalten mit sich bringen kann. Und wir spüren von den Grenzen, wie in Bayern besonders, wenn ich an Tschechien denke oder Österreich, auch den Druck, sodass ich glaube, dass am Ende das auch zu Mutationsgebieten werden müssten, weil dort eben Südafrika und andere Varianten hochgefährlich unterwegs sind. Also, wie gehen wir jetzt in dieser Situation um? Was war unser Ziel? Unser Ziel war, Vorsicht mit Perspektive zu entwickeln. Vorsicht mit Perspektive. Weder das eine, nicht stur festhalten an einem einmal beschlossenen Konzept, aber auch nicht leichtfertig verstolpern, um einen Rückfall zu riskieren, ein Stop-and-Go zu haben. Denn das wäre aus unserer Sicht der größte Gefahr. Denn die Akzeptanz, die immer noch sehr hoch ist der Bevölkerung, wird geschwächt, wenn man ein Vor-, Zurück, ein Hin und Her oder Stop-and-Go macht. So, und deswegen ist nochmal das Ganze überschrieben, Vorsicht mit Perspektive oder Perspektive mit Vorsicht, je von welcher Seite man sich dem Thema annähern möchte. Wir haben das Versprechen gehalten, die Priorität bei den Familien zu setzen. Deswegen für die Bereiche Schule und Kita. Das werden die Länder unterschiedlich schnell machen. Wir eher etwas vorsichtig und zurückhaltend im Vergleich zu anderen. Aber das entscheiden die Länder. Das macht auch deswegen übrigens noch einen Sinn, weil wir gerade bei Grundschulen nur einen sehr regionalen Einzugsbereich haben und damit auch das regionale Infektionsgeschehen da einen gewissen Widerhall findet. Die Entscheidung für die Friseure ist übrigens jetzt keine Einzelfallentscheidung. Sie hat auch etwas mit für den einen Hygiene, aber ich glaube auch mit Würde zu tun in diesen schwierigen Zeiten. Ein bisschen auch mit Würde. Weil ich lese dann manchmal so im Internet, sind Friseure so wichtig, dass man sich dann eine Stunde drüber hält. Ja, ich finde es schon. Und es spielt auch eine Rolle für viele Menschen in dieser Pandemie, sich selber auch wiederzufinden. Und wir haben die Perspektive mit dieser Zahl 35 entwickelt. Die Zahl 35 ist neu. Da wird es sicher auch Kritik daran geben, weil man sagt, wieso wird eine neue Zahl jetzt etabliert? Das ist im Grunde genommen eine vorsichtige Benchmark ob der Mutation. Wobei man sagen muss, wenn die Tendenz so weitergeht wie bislang, wenn es so bliebe, ist diese Zahl im März nicht ausgeschlossen zu erreichen. Muss man ausdrücklich sagen. Es ist kein Vertagen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Im Gegenteil, das kann näher sein, als man denkt. Allerdings, wenn es nicht die entsprechend hohen Sorgen mit Mutation gibt. Deswegen, glaube ich, kann man sagen, ist es heute wieder eine sehr lange Diskussion gewesen, aber eine fruchtbare. Und es ist eine, die, glaube ich, in diese schwere Zeit hineinpasst. Mir ist völlig klar, wie sehr die Menschen belastet sind. Und ich bleibe dabei, es ist eine große Leistung unserer Bevölkerung, dass sie das nicht nur alles mitmacht, sondern dass viele auch ganz engagiert dabei sind. Und dass sogar diejenigen, die in der Existenz herausgefordert sind, akzeptieren, dass jetzt sozusagen Maßnahmen getroffen werden. Die heutige garantieren das Versprechen des Bundeswirtschaftsministers, und ich schließe übrigens den Bundesfinanzminister mit ein, nicht nur Peter Altmaier, auch Herr Scholz, beide sind ja für die Wirtschaftshilfen komplett verantwortlich. Dieses Versprechen und diese Garantie, die Bundeskanzlerin hat es jetzt nochmal präzisiert, die ist extrem wichtig. Weil wir spüren in der Gastronomie, dass dort die Zahlungen funktioniert haben. Das heißt, auch da ist das Versprechen absolut erfüllt worden. Da ist auch die Unterstützung groß und auch die Bereitschaft, diese schwierige Zeit mitzugestalten. Der Handel braucht jetzt ähnliche Signale. Also aus meiner Sicht würde ich so sagen, Perspektive mit Vorsicht. Vorsicht mit Perspektive heißt, langsamer als andere Länder das gemacht haben, vorsichtiger als andere Länder das gemacht haben, aber deswegen mit einem Sicherheitspuffer, der uns vielleicht die Chance bietet, in der Phase mit mehr Impfstoff, den wir dann bekommen wollen, ja vor allem ab dem zweiten Quartal, eine insgesamt verlässlichere Perspektive zu haben. Ob uns das gelingt, wird sich zeigen, aber das scheint mir eine insgesamt kluge, ausgewogene und balancierte Strategie.
Wir sind bei Ihren Fragen. Nico Fried von der Süddeutschen, Sie haben die erste.
Frau Bundeskanzlerin, die Frage der Schulen war ja etwas, was in den letzten Sitzungen immer wieder eine Rolle gespielt hat und auch immer wieder zu Konflikten zwischen Ihnen und den Ministerpräsidenten geführt hat. Es gab dann immer eine einheitliche Regelung, von der einzelne Länder schon abgewichen sind. Jetzt können die Länder tun und lassen, was sie wollen. Fürchten Sie nicht, dass es dadurch zu einer Situation kommt, die völlig unübersichtlich wird und auch Frustrationen schafft in der Bevölkerung, dass in dem einen Land jetzt die Kinder schon wieder da und da zur Schule gehen können und im anderen Land eben nicht?
Nein, das fürchte ich nicht, weil das Verständnis der Länder ja sehr einheitlich ist. Das heißt auf der einen Seite Kita-Öffnung, das heißt auf der anderen Seite Grundschule, Wechselunterricht. Und wir liegen ja jetzt auch nicht Meilen auseinander. Meine Vorstellung war der 1. März, weil man da die 50 Inzidenz erreichen könnte. Andere werden es am 22. machen. Es gibt Länder, die werden sogar noch auch bis zum 28. Februar, also 1. März, warten. Es wird vielleicht welche geben, die auch schon früher anfangen. Ich glaube, das ist ein überbrückbarer Rahmen, aber das ist kein völliges Auseinanderlaufen. Und ehrlich gesagt, die Differenzen hat es auch vorher schon gegeben. Das Verständnis unserer früheren Beschlüsse war ähnlich disparat. Und ich habe mir jetzt einfach gesagt, wir haben viel Gemeinsamkeit hier. Und ich finde, gerade heute haben wir viel Gemeinsamkeit entwickelt. Und dann muss ich einfach auch als Bundeskanzlerin akzeptieren, dass unsere föderale Ordnung so ist, dass die Kultushoheit einfach in den Ländern liegt, dass im Übrigen auch die Verschiedenartigkeit innerhalb eines Landes da sein kann, dass in einem Landkreis mit geringer Inzidenz anders gehandelt wird als in einem Landkreis mit hoher Inzidenz, weil wir aber insgesamt uns über den Rahmen so sehr einig sind, von Friseuren bis zum nächsten Öffnungsschritt, ist das für mich das, was sozusagen ja auch die Bestätigung einer gemeinsamen Philosophie unterstreicht, und deshalb bin ich da sehr dankbar. Ich will einen Punkt noch sagen, der jetzt noch nicht erwähnt wurde, den ich aber auch wichtig finde, das ist, dass wir heute darüber gesprochen haben, wie gehen wir mit Erzieherinnen und Grundschullehrern um bezüglich der Impfung. Und da haben wir festgestellt, dass Bund und Länder dem Bundesminister der Gesundheit in Absprache mit der Gesundheitsministerkonferenz bitten zu prüfen, ob bei der nächsten Fortschreibung der Corona-Impfverordnung, die wird ja immer wieder fortgeschrieben, Beschäftigte in der Kindertagesbetreuung sowie Grundschullehrerinnen und Lehrer frühzeitiger als bisher vorgesehen, nämlich in der Kategorie 2 dieser Impfverordnung, geimpft werden können. Wir glauben, dass diese Berufsgruppen nicht die Chance haben, in ihrer Berufsausübung die notwendigen Abstände immer einzuhalten. Etwas, was wir für viele andere Berufsgruppen ja garantieren oder vom Arbeitgeber fordern. Und dass deshalb wir dieses in der Impfverordnung tun sollten. Das heißt nicht, dass sozusagen sofort eine Impfung erfolgen kann. Die Prioritätengruppe 1 bleibt erhalten, aber es ist ein Signal, dass uns Bildung und Schule wirklich und Kita und Schule so wichtig sind, dass das aber auch bedeutet, dass wir eine besondere Schutzpflicht für diese Beschäftigten haben. Das wollen wir damit ausdrücken und natürlich kommt dazu auch eine gute Teststrategie, die ja auch von den Ländern vorbereitet wird oder schon durchgeführt wird. Also das sind die Dinge, die ich noch ergänzen wollte. Nein, wie bitte? Nein, die Freiheit gilt weiter. Es wird ein Impfangebot gemacht. Nein, 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 das ist nicht der Sachverhalt, sondern es wird den Grundschullehrern und Erziehern ein Angebot gemacht. Und zwar früher, als wir dieses Angebot hätten machen können, wenn es jetzt in der jetzigen Priorisierung geblieben wäre. Und das wird man bei der Fortschreibung der nächsten Impfverordnung dann berücksichtigen.
Andreas Rinke, Reuters.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, ich hätte ganz gerne noch mal zu der Öffnungsperspektive für den Handel gefragt, also den nächsten Schritt. Jetzt steht hier in dem Papier, man muss eine stabile 7-Tages-Inzidenz von höchstens 35 nachweisen. Was heißt denn eine stabile Inzidenz? Muss man dann eine Woche diesen Wert erreicht haben oder welcher Zeitraum zählt da? Und an die beiden Ländervertreter die Frage, wie wollen Sie denn sicherstellen, dass wenn ein Land öffnet, nicht die Bewohner des anderen Landes dann doch diesen Shopping-Tourismus machen? Also werden dann innerdeutsche Grenzen gesperrt oder wie soll das funktionieren?
Also wir haben jetzt die stabile 7-Tage-Inzidenz manchmal unterschiedlich definiert. Mindestens 3 Tage, sage ich mal. Irgendwas zwischen 5 und 3 Tagen oder 3 und 5 Tagen sollte es sein. Also Sie können mal davon ausgehen, mindestens 3 Tage.
Und zu der Abstimmung zwischen den Ländern kann ich sagen, dass wir das alle miteinander betont haben, dass wir das natürlich genau nicht wollen, diesen Shopping-Tourismus, und dass es mindestens immer in den benachbarten Ländern dazu auch eine Verständigung geben muss. Wir kommen ja jetzt doch in großen Schritten gemeinsam in die Phasen, wo wir überhaupt über solche Dinge nachdenken können, wo die Inzidenzen für die Länder insgesamt nach unten gehen. Und es ist ganz selbstverständlich, wieder unser Beispiel, wenn ich in Berlin was beschließe in Richtung Einzelhandel, muss ich mich mit Dietmar Woidke abstimmen und umgekehrt. Alles andere wäre da ja auch ein fataler Weg, den wir auch vermeiden wollen. Also es ist ganz klar, dass die konkreten Schritte der Öffnung dann zwischen den benachbarten Ländern, mindestens zwischen den benachbarten Ländern abgestimmt werden. Das wurde heute auch ausdrücklich von allen nochmal festgehalten.
Entschuldigung, ich habe ja nach den Maßnahmen gefragt. Also, dass Sie sich abstimmen wollen, habe ich verstanden. Aber was soll denn da die Maßnahme sein, die genau das erreichen lässt?
Naja, dass man einfach den Zeitpunkt entsprechend miteinander abstimmt, das ist doch das Entscheidende und das haben wir ja auch in der Hand über unsere Verordnung. Das machen wir im Übrigen auch jetzt schon, ist ja kein Hexenwerk. Wenn wir jetzt reden über die Situation an den Schulen oder als wir gesprochen haben über Dinge im Sport oder so, da haben wir uns doch immer zwischen Berlin und Brandenburg abgestimmt und ich vermute, das tun alle in anderen Bundesländern genauso und kommt zu einer weitestgehenden Verständigung und alleine das ist doch der entscheidende Punkt, dass wir abstimmen, wann machen wir was auf und für welche Bereiche?
Ich meine, das zeigt ja nur, dass wir sehr stark daran arbeiten sollten, dass wir möglichst ein einheitliches Band bilden in den Inzidenzen bei den Bundesländern. Und dem sind wir ja sehr viel näher gekommen, als wir das mal vor geraumer Zeit waren. Und dazu ist auch der Punkt 7 in unserem Beschluss nochmal von Bedeutung, nämlich dass in Ländern bzw. Landkreisen, die aufgrund ihrer hohen 7-Tages-Inzidenz die Inzidenz von 50 nicht unterschreiten können, besondere weitere lokale und regionale Maßnahmen implementiert werden können, eingeführt werden können, damit nämlich das ganze Bundesgebiet, alle 16 Bundesländer möglichst einmünden in eine sehr vergleichbare Inzidenz. Das wird nie genau gleich sein, aber wenn Sie mal denken, es gibt durchaus Länder, wie Herr Müller schon gesagt hat, Berlin stand mal an einer ganz anderen Stelle in der Reihenfolge der Länder, ist jetzt sehr nach vorne gerückt. Das kann sehr schnell gehen, Bayern genauso. Also da sind ja riesen Fortschritte erzielt.
Rena Lehmann, Neue Osnabrücke.
Ja, Frau Merkel, ich möchte gerne noch mal nach der 35er-Inzidenz fragen. Und zwar würde mich interessieren, wenn sie denn in Reichweite kommt, die 35er-Inzidenz, ob man sich dann darauf verlassen kann, dass das Ziel nicht weiter angehoben wird auf 20 oder 10 und wie diese Zahl 35 ja jetzt auf einmal zum Maßstab aller Dinge geworden ist.
Die ist nicht zum Maßstab aller Dinge geworden, sondern wenn Sie in den Paragraphen 28a des Infektionsschutzgesetzes schauen, dann haben wir dort zwei Zahlen genannt. Einmal die 50, das die ist sozusagen die Zahl, an der die wirklich weitreichendsten Maßnahmen getroffen werden, weil man davon ausgehen muss, dass da eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Kontaktnachverfolgung nicht mehr möglich ist. Aber es gibt auch eine zweite Zahl in diesem Paragraph 28a, wo weitreichende Maßnahmen noch gelten, nämlich die 35, einfach aus der Erfahrung heraus, wenn man in einem exponentiellen Wachstum ist, dass der Weg von 35 auf 50 nicht weit ist. Und diese beiden Ziffern sind genannt. Beide Zahlen dürfen nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich will daran erinnern, dass wir im letzten Jahr, im Sommer, als wir doch vergleichsweise zu der heutigen Situation unbeschwerter leben konnten, wir Inzidenzen unterhalb von 10 hatten. Also wir sind durch den gesamten Sommer zwischen knapp 3 und dann zum Ende des Sommers vielleicht 8, 9 oder so, das habe ich jetzt nicht genau im Blick, aber 8 oder 9 gegangen. Und da war sozusagen die Kontrolle des Infektionsgeschehens durch die Gesundheitsämter sehr, sehr gut möglich. Die würde heute besser möglich sein, weil die Gesundheitsämter aufgestockt sind, weil wir mehr Digitalisierung haben, ganz andere Erfahrungen. Wir haben die Corona-Warn-App dazu, wir haben Testmöglichkeiten, sodass man sicherlich auch mehr machen kann. Aber das ist die Voraussetzung. Das heißt, wir dürfen uns auf gar keinen Fall mit irgendeiner Seitwärtsbewegung dann bei 35 zufrieden geben, weil dann die Umkehr, dass bei weiteren Öffnungen sofort wieder exponentielles Wachstum beginnt, von sehr wahrscheinlich sein kann. Und durch die Mutationen, wo wir jetzt noch gar nichts wissen und auch gar kein Gefühl haben, kann das nochmal beschleunigt werden natürlich.
Darf ich noch kurz was ergänzen? Und zwar, diese 30 ist nicht nur in den Paragraphen oder 35 eher genannt, sondern sie hat ja auch sonst in unserer Pandemiebekämpfung eine Rolle gespielt. Ich glaube, wir beide, Herr Söder und ich, haben in der Phase, wo ja die 50 bundesweit als Warnzahl genannt wurde, haben wir gesagt, für unsere Länder wollen wir schon die 30, 35 aufgreifen, von wo ab wir besondere Maßnahmen ergreifen. Das heißt, es ist in einigen Bundesländern auch gelernt, dass da nochmal eine wichtige Grenze eingezogen ist. Wir haben ja Bayern und Berlin gesagt, alles, was da drüber ist, ist ein Problem. Und jetzt können wir genauso umgekehrt natürlich auch sagen, ja, wir wollen weitergehen, aber die 30, die 35 ermöglicht uns wiederum auch über neue Dinge nachzudenken. Diese Zahl ist nicht aus der Luft gegriffen. Die ist in vielen Bereichen auch gelernt über die letzten Monate.
Und auch deshalb ist sie überhaupt ins Infektionsschutzgesetz gekommen.
Ja, ja. Jörg Blank, dpa.
Bundeskanzlerin, ich möchte ganz gerne nochmal auf die Impfung für die Erzieherinnen und für die Lehrer zu sprechen kommen. Wann rechnen Sie denn damit, dass die tatsächlich geimpft werden kann, diese Gruppe, noch vor der Sommerpause? Weil im Moment steht ja bei weitem nicht genug Impfstoff zur Verfügung. Und Herr Söder, ganz kurz, Sie machen ja ein Gesicht heute, als wenn Sie aus 5 Tagen Wintersturm kommen. Sie haben sich mit Ihrem vorsichtigen Kurs bei den Schulen ja nicht durchsetzen können heute. Irgendwo fürchten Sie, dass Sie in 4 Wochen hier sitzen und dann sagen müssen, hätten wir dann doch die Schulen nicht so schnell aufgemacht?
Also beim Impfen glaube ich, dass wir sagen können, dass die Gruppe 2 im Wesentlichen, ich habe das jetzt nicht ganz genau ausgerechnet, aber angesichts der angekündigten Impfmengen vor der Sommerpause, wann immer die in den Bundesländern beginnt, zumindest die erste Impfung bekommen kann, ja. Das würde ich so sagen. Ich meine, es ist eine große Gruppe, das muss man sehen, von mehr als 1 Million Menschen, deutlich mehr als 1 Million Menschen. Aber ich glaube, es hat auch seine Berechtigung und ist auch als ein Signal der Anerkennung für die Arbeit, die dort geleistet wird, gedacht.
Also erst einmal, Herr Blank, wundere ich mich, dass Sie sich über mein Gesicht solche Sorgen machen. Ich freue mich aber, dass Sie das genau beobachten. Übrigens haben wir ziemlich schweren Winter, wenn ich Ihnen das sagen darf. Also ich kann jetzt bei so einem ernsthaften Tag nicht irgendwie vor mich hinlächeln. Die Lage ist doch wirklich in unserem Land ernst. Und die Stimmungslage der Menschen ist nicht nur gespannt, sie ist auch sehr besorgt. Es ist ja nicht so, dass die Menschen das jetzt alles ohne Beschwer mitmachen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, also ich glaube, heute hat sich der vorsichtige Kurs durchgesetzt. Und zwar richtig. Und ich bin auch dankbar, dass alle den mitgegangen sind. Es gab MPKs, da gab es eine wesentlich größere Spannbreite zwischen denen, die sehr lockern wollten und denen, die den vorsichtigen Kurs gefahren haben. So. Wir hatten heute, wenn wir ehrlich sind, wir haben wieder mal lang diskutiert, weil wir halt ein plurales Gremium sind und wo jeder auch nochmal auch seine Position verdeutlichen will, was auch in Ordnung ist und seine Situation beschreibt. Aber wenn Sie jetzt genau die Punkte sehen, Friseure nicht über Nacht, die Schulen so gemacht, dass jeder seine Entscheidung treffen kann. Übrigens sehe ich das bei den Schulen, Herr Fried, nicht ganz so mit dem Flickenteppich, weil Schule ist immer Ländersache und die Leute empfinden es auch so. Also jemand, der in Bayern in der Schule geht, dem ist es nicht so wichtig, was in Berlin passiert und wahrscheinlich auch umgekehrt. Der schaut auf seine Schulorganisation, da sind ja auch die Schultermine anders, zum Beispiel Abi ist ein ganz anderer Zeitpunkt, ähnliches mehr. Also ich bin ehrlich gesagt mit dem Ergebnis schon sehr zufrieden. Und ich finde es deswegen vor allem gut, weil wir bei der Frage Perspektive und Vorsicht die Vorsicht nicht vergessen haben. Und es gab ja die letzten Tage, hat man die öffentliche Debatte so verfolgt, da gab es ja nur noch Stimmen, die gefordert haben, aufmachen, aufmachen, aufmachen. Und wir sind der Versuchung widerstanden, allein einer Stimmung nachzugeben, sondern die Erwartung der Menschen in die richtige Balance zu der Sorge vor der möglichen Entwicklung zu setzen. Insofern bin ich ehrlich gesagt da schon sehr zufrieden, dass die Sitzungen halt immer endlos dauern. Wir sagen uns jedes Mal, wir machen es etwas kürzer und das ist eine der wenigen Versprechen, die wir uns schwer tun umzusetzen.
Das war auch schon länger.
Ja, aber nicht oft. Also ich glaube einmal. Einmal war es länger, aber wir hatten auch schon kürzere Sitzungen und die Länge bestimmt nicht automatisch die Qualität. Aber das ist egal, es ist alles gut heute.
So, wir schaffen hier noch zwei kurze Fragen. Frank Jordans, AP.
Frau Bundeskanzlerin, mit der neuen Variante steigt die Gefahr einer neuen Welle ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ich sehe aber in Ihren heutigen Beschlüssen nichts, was sich auf die europäischen Bemühungen bezieht, koordiniert in der Pandemie vorzugehen. Wurde das zumindest diskutiert? Der Ministerpräsident hat ja schon auf die Problematik der Fälle direkt hinter der Grenze angesprochen. Und Herr Müller, die Maßnahmen in den Schulen mit Lüftern und Tests wurden ja schon im Frühling vorgeschlagen. Wie wollen Sie in knapp 2 Wochen schaffen, was Sie in 10 Monaten nicht geschafft haben?
Also, das wurde heute nicht weitgehend diskutiert, weil wir das im Corona-Kabinett und an vielen anderen Stellen bilateral auch mit den betroffenen Bundesländern sehr, sehr viel diskutieren. Verstärkte Kontrollen zu Österreich, die Innenminister beider Länder haben telefoniert. Wir haben alle mit dem Bundeskanzler Kurz telefoniert, unsere Besorgnis auch deutlich gemacht, gerade bezüglich der südafrikanischen Mutation in Tirol, was ja nun sehr, sehr dicht an der bayerischen Grenze liegt. Und wir sind also in dem Zusammenhang sehr viel unterwegs, aber das war heute nicht Gegenstand unserer Diskussion mit allen Bundesländern. Aber Sie kennen die Einreiseverordnung, Sie wissen, dass wir jedes Wochenende, also jeden Freitag darüber entscheiden, wer wird Mutationsgebiet. Und das bedeutet natürlich auch dann Beförderungsverbote für die Luftfahrtgesellschaften und ähnliches mehr. Und wir gucken uns natürlich auch genau die Situation in unseren Nachbarländern an. Zum Beispiel hat sich in Polen die Situation sehr verbessert. Wir haben jetzt durchaus vergleichbare Inzidenzen. Während der Bruch zur Tschechischen Republik, also die Unterschiede in der Inzidenz schon noch gravierend sind. Und wenn man sich die Landkarte in Deutschland anschaut, sieht man auch, dass das natürlich nicht unauffällig bei den deutschen Landkreisen in der Grenzregion ankommt, sondern dass sie dadurch durchaus beeinflusst sind. Und hier muss man immer wieder gucken und gerade Bayern ist davon sehr betroffen, auch Sachsen zum Teil. Und dem wird schon sehr viel Aufmerksamkeit auch in unserer Diskussion gewidmet. Aber heute war es nicht Thema unserer Besprechung.
Zu Ihrer Frage mit der Situation an den Schulen kann man sagen, wir haben im Frühjahr nicht nur Dinge angekündigt oder als Möglichkeiten formuliert, sondern wir haben angefangen, sie umzusetzen. Und alle, die mich kennen, wissen, dass ich mir manches schneller wünsche und auch in Berlin manches schneller wünsche, rede ich nicht drum rum, aber ich kann mir manche Dinge auch nicht herbeibeschließen. Als wir im Frühjahr über den verstärkten Einsatz von Tests für Lehrerinnen und Lehrer gesprochen haben, gab es nur begrenzt Kapazitäten. Erinnern Sie sich bitte daran, dass wir eine große Debatte hatten, wo und wie wir die am besten einsetzen. Ob in den Krankenhäusern oder in den Pflegeheimen oder in den Schulen. Wir waren weit davon entfernt zu sagen, wir können sie überall gleichermaßen einsetzen. Und wir haben in der Phase schon begonnen, über die Charité mit mobilen Teams die Schulen und Kitas anzufahren und eine Teststrategie zu entwickeln und dann auch schrittweise immer mehr Tests anzubieten, bis zu dem Punkt dann auch, wo man gesagt hat, so jetzt sind ausreichend da, wo es dann konkrete Anlaufpunkte gab für Lehrerinnen und Lehrer, wo man hingehen konnte und sich testen lassen konnte. Und das wird jetzt wieder weiterentwickelt und wir gehen damit konkret mit Kapazitäten an die Schulen. Wir haben für Berlin, haben wir uns jetzt Größenordnung gesichert, schon für die nächste Phase der Tests, diese vereinfachten Tests oder Selbsttests oder wie auch immer man sie nennt. Und man muss auch berücksichtigen, dass wiederum an den Selbst- oder Schnelltests ja dann weitere Testfolgen hängen. Dort, wo es positive Ergebnisse gibt, müssen sie nachverfolgt werden. Wiederum über PCR-Tests und Laborkapazitäten, über den öffentlichen Gesundheitsdienst und, und. Also insofern, ja, das eine oder andere hätte vielleicht auch noch schneller gehen können, aber es waren keine Ankündigungen im Frühjahr, die jetzt erst umgesetzt werden, sondern es sind Ankündigungen gewesen, die schrittweise hochgefahren wurden bis zu dem Punkt jetzt. Auch was Belüftungssysteme anbelangt, wir haben schon Hunderte an den Berliner Schulen und es kommen noch weitere 100. Auch da gilt, richtig, vielleicht hätte es auch etwas früher sein können, aber wir beginnen nicht jetzt.
Christina Dunz, RND, bitte eine kurze letzte Frage.
Frau Bundeskanzlerin, schon bei der letzten MPK stand dieser Passus drin, dass Sie eine Öffnungsstrategie vorlegen wollen, die sicher und gerecht ist. Das steht jetzt wieder drin. Wie unzufrieden sind Sie, dass diese Strategie noch nicht entwickelt wurde? Und wie werden Sie auf die Enttäuschung genau der Bereiche dann eingehen, wie Gastronomie, Sport und Kultur? Wann soll diese Arbeitsgruppe, die angekündigt ist, die Arbeit vorlegen?
Ja, wir werden natürlich am 3. März darauf zurückkommen, aber ich gehöre zu denen, die glauben, dass eine solche Öffnungsstrategie eine gute Mischung sein muss aus Vorhersehbarkeit und Planbarkeit für bestimmte Bereiche, aber auch aus Flexibilität. Wir haben noch nie über ganz viele Monate sagen können, wie genau sich die Dinge entwickeln. Wir haben alle Bereiche hier aufgeführt, auch in einer Reihenfolge, die durchaus etwas mit Öffnungen zu tun haben könnte. Aber wenn Sie das genau lesen, und die werden auch beim nächsten Mal eine Rolle spielen. Aber bis ins Letzte jetzt vorauszusagen, wie sich die Dinge entwickeln, das halte ich auch für sehr schwierig. Und deshalb haben wir heute etwas Stilbildendes gemacht. Wir haben nämlich den ersten konkreten größeren Öffnungsschritt, jetzt mal von der Schule und Friseur abgesehen, mit einer Inzidenz verknüpft. Und dieses Stilbildende wünsche ich mir auch beizubehalten. Weil das ist das, was wichtig ist, wobei man andere Faktoren auch betrachten muss. Aber ganz wichtig ist eben immer die Nachverfolgbarkeit, in die wir wieder zurückkommen müssen, der Kontakte. Und jetzt werden wir auch Erfahrungen machen mit den Gesundheitsämtern. Wie sind die jetzt aufgestellt? Wie wirkt die Corona-Warn-App? Wir waren jetzt in einem solchen exponentiellen Wachstum, dass so ein diffuses Infektionsgeschehen da war, dass sowieso nichts mehr richtig nachverfolgt werden konnte. Wenn aber wieder weniger Fälle da sind, und ich meine, was Markus Söder gesagt hat, 90% weniger Infektionen, dann werden wir auch wieder einen ganz anderen Überblick bekommen. Und dann wird auch sozusagen, werden die Teststrategien wieder mehr angewandt. Und das, glaube ich, gelingt uns. Und je nachdem, wie uns das gelingt, werden wir auch wieder ein Gefühl bekommen, wann kannst du den nächsten Öffnungsschritt wagen. Und deshalb wäre das vollkommen verfrüht jetzt gewesen, zu sagen, bei 30 mache ich das und bei 29 mache ich das. Sondern das muss man jetzt mal gucken, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Wir haben diese große Unsicherheit mit der Mutation. Denn das muss man ganz klar sagen, sie wird die Oberhand gewinnen, das alte Virus wird verschwinden, wir werden mit einem neuen Virus leben und dieses neue Virus und sein Verhalten können wir noch nicht einschätzen und wenn wir nicht eine bessere Nachverfolgbarkeit bekommen, dann kann es ganz schnell passieren, dass wir wieder in ein exponentielles Wachstum kommen und deshalb müssen wir so vorsichtig sein, wie das ja hier auch gesagt wurde und deshalb müssen wir weiter runter, runter, runter mit der Fallzahl.
Danke an alle. Noch einen guten Abend.
Dankeschön.